Lieber Zuhörer oder Zuschauer von da draußen, ich grüße euch ganz herzlich in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute das Abendmahl halten und wir sehen hier vorne, dass alles aufgebaut ist, alles vorbereitet ist. Der Wein, das Brot. Und der Herr hat es mir wichtig gemacht, dass ich heute über den Leidensweg sprechen soll. Wir wollen uns gleich drei Situationen etwas genauer anschauen, sie etwas näher beleuchten. Wir werden nicht auf jedes Detail eingehen, dafür reicht uns die Zeit nicht, aber diese drei Situationen wollen wir etwas näher anschauen. Und wir lesen uns dazu aus Markus 14, die Verse 42 bis 47. Markus 14, 42 bis 47. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, der mich verrät, ist nahe. Und gleich, als er noch redete, kam Judas herbei, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den nehmt fest und führt ihn sicher weg. Und als er kam, ging er sofort auf ihn zu und sagte zu ihm, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, es war Petrus, in Johannes finden wir es beschrieben, einer von denen, die dabei standen, zog ein Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Bis hierhin. Nun, bevor wir auf diesen Text eingehen werden, kommen wir zu dem Kontext, zu der Vorgeschichte. Das Passafest stand kurz bevor und die Hohepriester und Schriftgelehrten hatten ein Problem. Es gab dann nämlich einen Handwerker, einen Zimmermann, der ihm Probleme machte, nämlich Jesus. Er hatte sie öffentlich kritisiert und tat Wunder, tat Dinge, von denen sie nur träumten und nie in der Lage gewesen wären, sie zu tun. Das Volk, es folgte ihm. Und er hat den Messiasanspruch erhoben. Sie mussten also etwas unternehmen und sie berieten sich, wie sie ihn töten könnten. Und es steht geschrieben, dass der Satan in Judas Ischariot fuhr. Und er zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten kam und sagte, was gebt ihr mir dafür, wenn ich diesen Jesus an euch verrate? Und es kam den Hohepriestern und Schriftgelehrten sehr gut gelegen, dass jetzt einer aus dem Team Jesus vor ihnen stand, der bereit war, ihn zu verraten. Und sie boten ihn 30 Silberlinge an. Geldhistoriker haben versucht, den damaligen Wert dieser 30 Silberlinge in die heutige Zeit umzurechnen. Und sie sind auf eine Summe von ungefähr 10.000 Euro gekommen. 10.000 Euro. Der Wert eines Kleinwagens. Ich habe mir die Frage gestellt, mehr war Jesus nicht wert? Was hat Judas angetrieben, seinen Herrn zu verraten, seinen Meister? Es gibt Bibelstellen, die belegen, dass Judas ein habgieriger Mann war. Und es gibt viele Theorien, wieso er Jesus verraten hat. Zum Beispiel, dass er gar nicht damit gerechnet hat, dass sie Jesus tatsächlich töten werden, dass sie ihn zum Tode verurteilen. Dass er eigentlich damit gerechnet hat, dass Jesus ein noch größeres Wunder tut und dadurch noch größer verherrlicht wird. Aber auf diese Theorien wollen wir heute nicht eingehen. Fakt ist, dass geschrieben steht, dass der Satan in Judas fuhr und er bereit war, Jesus zu verraten. Der Satan ist nicht einfach so in ihn gefahren. Er hat ihm sein Herz geöffnet. Das haben wir leider heute immer noch, dass Menschen dem Satan das Herz öffnen. Judas war ab diesem Zeitpunkt ja in Lauerstellung. Er hat einen günstigen Zeitpunkt gesucht und er sollte ihn finden. Jesus, er befand sich nämlich mit seinen Jüngern in dem Garten Gethsemane, ein vertrauter Ort, den auch Judas gut kannte. Und Jesus führte dort einen Kampf. Er wusste, dass die Stunde gekommen war. Und er zitterte, er zagte und rang dort. Er betete zu seinem Herrn. Und er wollte auch, dass seine Jünger beten. Doch sie erkannten die Situation nicht. Sie waren müde und schwach. Und wir können es nachlesen, dass ein Engel kam, der Jesus tröstete. Und Jesus betete: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und als er gestärkt wurde, weckte er seine Jünger auf und sagte: Die Stunde ist jetzt da, der mich verrät, er ist nah. Und wir kommen zu unserem gelesenen Text. Judas, er hat einen perfiden Plan. Er will seinen Herrn mit einem Kuss verraten. Seitdem gilt dieser Kuss als Symbol des Verrates. Ein Kuss verbindet doch eigentlich zwei Menschen miteinander. Es ist eine Geste der Freundschaft, der Liebe, der Zuneigung. Aber schon im Alten Testament in Sprüche steht geschrieben: Die Küsse des Hassers sind trügerisch. Heutzutage ist es gar nicht möglich, ich wusste es gar nicht, ich habe es auch nur nachgelesen, den Namen Judas als männlichen Vornamen in den deutschen Staatsämtern zu vergeben. Ja, es wird abgelehnt. Selbst wenn es einer theoretisch wollte. Jesus wusste damals genau, dass Judas ihm einen Kuss verraten wird. Und er sagt auch in Lukas, könnten wir es nachlesen, im 22. Kapitel, im 48. Vers, sagt er: Judas, verrätst du mich mit einem Kuss? Jesus, er ließ es geschehen. Er wusste genau, was Judas im Schilde führte, und er ließ es geschehen. Er machte ihm keinen Vorwurf. Selbst als Petrus versuchte, ihn mit dem Schwert zu verteidigen, hielt er ihn auf, wies ihn zurück, heilte das Ohr des Knechtes, des Hohepriesters, und ließ sich gefangen nehmen. Ja, wortwörtlich, er ließ sich gefangen nehmen. Und sie führten ihn in das Haus des Hohepriesters, wo sie ihn den Prozess machen wollten. Und wir kommen zu der zweiten Situation, die wir uns anschauen wollen: Jesu Verhandlung und Verurteilung. Wir lesen uns dazu aus Markus 14, die Verse 55 bis 56. Markus 14, 55 bis 56. Aber die Hohepriester und der ganze Rat suchten Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod zu verurteilen, und fanden nichts. Viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Sie hatten plötzlich ein Problem. Sie hatten Jesus jetzt gefangen genommen, aber irgendwie fehlte ihnen noch ein triftiger Grund. Und alles war irgendwie so widersprechlich. Und wir lesen gleich die Stelle, wo der Hohepriester aufsteht. Der Hohepriester Kaiphas, der wahrscheinlich diese ganze Verhandlung leitete. Und wir lesen uns die Verse 60 bis 65. 60 bis 65. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester wieder: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sagte: Ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was denkt ihr? Sie aber urteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu verhüllen, ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen: Weissage uns. Und die Knechte schlugen ihm auf die Wange. Sie suchten verzweifelt nach einem Grund. Und der Hohepriester, er steht auf und stellt eine rhetorische Frage: Bist du Gottes Sohn? Jesus wusste auch in dieser Situation genau, worauf der Hohepriester hinaus wollte. Er wusste, wenn er eine ehrliche Antwort geben wird, ja, dann werden sie diese gegen ihn verwenden. Doch Jesus, er antwortete ehrlich und er sagte die Wahrheit. Er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Als der Hohepriester dieses hörte, war er empört. Und er wollte, dass es auch alle sehen, dass er empört ist. Er zerriss seine Kleider. Sie beschuldigten Jesus der Gotteslästerung und hielten ihn, ja, für schuldig zu sterben. Sie zeigten Jesus ihre Verachtung und spuckten ihn an und schlugen ihn ins Gesicht. Wohl bemerkt, es ist ja noch kein Urteilsspruch, denn das überschritt die Kompetenz des Hohen Jüdischen Rates. Sie berieten sich, wie sie jetzt weiter verfahren wollten mit Jesus. Und gleich am frühen Morgen hielten die Hohepriester und Ältesten Rat und übergaben Jesus an Pontius Pilatus, dem Statthalter. Warum taten sie dies? Konnten sie nicht selber die Todesstrafe vollstrecken? Die Juden lebten damals unter der Besetzungsmacht der Römer. Und der Hohepriester wurde vom Statthalter ernannt. Der Hohepriester hatte somit das höchste jüdische Amt im Lande. Und er durfte mit seinem Rat von 71 Männern die religiösen Vergehen der Juden aburteilen, sie feststellen, aber sie durften keine Todesstrafe verhängen. Pontius Pilatus war als Statthalter also genau der Richtige. Er hatte die Befugnis vom Kaiser, die Todesstrafe zu verhängen. Und sie bringen ihn zu Pilatus. Und wir lesen uns die Stelle, wo er anfängt, Jesus zu befragen. Markus 15, die Verse 2 bis 5. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete: Du sagst es. Und die Hohepriester beschuldigten ihn vieler Dinge. Er aber antwortete nichts. Pilatus fragte ihn wieder: Antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus wunderte. Pilatus stellt Jesus hier eine Frage: Bist du der König der Juden? Er fragt ihn nicht: Bist du Gottes Sohn? Denn das war doch der Tatvorwurf, das war doch die Anschuldigung der Juden, dass er Gott gelästert hat, indem er genau das gesagt hat. Und wir merken hier, dass Pilatus nach römischem Recht verfährt. Wenn Jesus behauptet, dass er der König der Juden ist, ist es auch ein Angriff an den Kaiser. Mit solch einer Behauptung könnte er ja die Herrschaft des Kaisers in Frage stellen. Und er könnte auch Anstiftung zum Aufruhr geben. Er wollte also im Falle des Falles auf das Majestätsverbrechen hinaus. Denn bei diesem Vergehen konnte er bei nichtrömischen Staatsbürgern ohne weiteres die Todesstrafe aussprechen, die Todesstrafe am Kreuz. Generell war es hier ein sehr formloser Prozess. Jesus hatte keinen Anwalt, keinen eigenen Zeugen. Es gab auch keine Geschworenen, die die Anschuldigungen neutral bewerteten. Die Hohepriester beschuldigten ihn, er aber sagte nichts zu seiner Verteidigung. Pilatus hatte also alles in der Hand und er leitete die Verhandlung nach seinem Belieben. Und er brachte einen weiteren Mann ins Gespräch, denn irgendwie merkte er, dass Jesus ein besonderer Mensch war, dass er nichts zu den Anschuldigungen sagte und irgendwas stimmte hier nicht. Und wir lesen uns die Verse aus Markus 15, 9 bis 15. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass ihn die Hohepriester aus Neid überliefert hatten. Aber die Hohepriester hetzten die Menschenmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und fragte sie: Was soll ich denn nach eurem Wunsch mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien wieder: Kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Pilatus aber wollte die Menschenmenge zufriedenstellen und gab ihnen Barabbas frei. Und er überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt würde. Die Volksmenge, sie wählte Barabbas, den Mörder. Pilatus befand sich in einer Zwickmühle, würden wir heute sagen. Er konnte bei Jesus keine Schuld feststellen, keine Schuld, die die Todesstrafe forderte. Und er hoffte sich mit diesem direkten Vergleich, den er ziehen wollte, zwischen Jesus und dem Mörder Barabbas. Er hoffte sich dadurch, die Gemüter der Volksmenge zu besänftigen, ihnen die Augen zu öffnen, dass Jesus doch gar nicht so schlecht ist, wie sie behaupteten. Aber es war ohne Erfolg. Das Volk wählte den Mörder und schrie: Kreuzigt Jesus. Und er stand vor einer Entscheidung. Was sollte er jetzt tun? Und er tat hier höchstwahrscheinlich das, was er sonst auch immer tat. Er ging seinen eigenen Interessen nach. Und er stellte sich auch hier über das Gesetz. Und er gab, ja, oder er tat den Juden einen großen Gefallen. Er schützte sein Ansehen. Und er, ja, beschloss, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Jesus sollte nicht nur gekreuzigt werden, sondern auch gegeißelt werden, haben wir gelesen. Die Geißelung war eine sehr heftige Bestrafung. Der Verurteilte hat 40 Peitschenhieben bekommen auf den nackten Rücken. Die Peitsche war nicht so eine Kutscherpeitsche, wie man sich sie vorstellt, oder so eine, wie Indiana Jones sie hat. Es war eine Peitsche mit mehreren Lederriemen. Ich meine, ich habe irgendwo mal 6 gehört, aber genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall mehrere Lederriemen. Und diese Lederriemen waren am Ende mit Knochen und Metallstücken versehen. Und der Verurteilte, ja, er wurde regelrecht zerfetzt. Die Rückenhaut, ja, sie war einfach komplett zerfetzt. Es war eine blutige Fleischoberfläche am Ende. Eine sehr qualvolle und sehr blutige Bestrafung. Das musste Jesus erleiden. Als sie, ja, die Geißelung vollzogen hatten, zogen sie ihn einen Purpurmantel an. Sie flochten ihn eine Dornenkrone und sie verspotteten ihn. Sie sagten nämlich: Gegrüßt seist du, König der Juden. Dann schlugen sie ihn mit dem Rohr auf den Kopf Und höchstwahrscheinlich hat sich diese Dornenkrone mit den spitzen Dornen immer weiter in die Kopfhaut eingebohrt und das Blut floss heraus. Jesus war nach dieser Bestrafung so erschöpft, so physisch am Ende, dass er ja den Querbalken des Kreuzes nicht mehr tragen konnte. Denn das war damals üblich. Die Verurteilten mussten das T-Stück des Kreuzes selbst tragen. Generell sehen wir hier, dass Jesus sich nicht wehrt. Er hätte doch nur ein Wort sagen brauchen. Sie gingen also mit ihm hoch zum Hügel und ein anderer musste diesen Balken für ihn hochtragen. Und dort oben auf dem Hügel Golgatha haben sie ihn zwischen zwei Schwerverbrechern gekreuzigt. Sie nagelten eine Tafel oben an den Stamm: Jesus, König der Juden. Und wir kommen zu der dritten Situation, die wir uns näher anschauen wollen, die Kreuzigung. Jesu Kreuzigung. Die Kreuzigung gilt als eine sehr qualvolle Todesstrafe. Die qualvollste überhaupt. Die Römer haben diese Art der Bestrafung von anderen Kulturen übernommen. Und diese Bestrafung hat sich entwickelt über die Jahre. Am Anfang hat man die Verurteilten angebunden am Kreuz. Später hat man dann herausgefunden, wenn man sie annagelt, dann verursacht man noch größere Qualen. Die Nägel wurden zwischen den Knochen der Handgelenke getrieben. Die überkreuzten Beine wurden mit einem großen Nagel durch den Spann festgenagelt. Die Todesursache war aber am Ende das Ersticken oder auch der Kreislaufkollaps. Bei Jesus war es ähnlich. Wir erfahren in der Geschichte des ungläubigen Thomas von Jesu Nägelmale. Historiker gehen davon aus, dass Jesus durch die Handflächen angenagelt wurde und zusätzlich die Arme mit Seilen angebunden wurden. Ansonsten würden die Nägel zwischen den Handflächen ausreißen durch das Körpergewicht. Dies alles musste Jesus über sich ergehen lassen. Aber es war noch nicht alles. Als er so am Kreuz hing, wurde über ihn gelästert. Er wurde verspottet. Über seine Kleider wurde das Los geworfen. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten sagten in Markus 15, 32, ist er der Christus, der König Israels, dann steige er jetzt vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Also wenn du Jesus bist, dann steig jetzt vom Kreuz herunter und wir glauben dir alles. Ich habe mir die Frage gestellt, was war für Jesus am qualvollsten? Was tat ihm am meisten weh? Waren es die physischen Schmerzen? War es der Verrat des Judas? War es die Verleugnung des Petrus, auf die wir heute nicht eingegangen sind? Waren es die falschen Beschuldigungen? Waren es die Peitschenhiebe oder die Dornenkrone? War es die Verspottung oder die Kreuzigung? Nein, das Schlimmste stand Jesus noch bevor. Und wir lesen es uns aus dem Vers 34. Aus demselben Kapitel. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde von seinem Vater verlassen. Eine völlig neue Situation für ihn. Das hatte er noch nicht erlebt, dass die Verbindung zu seinem Vater weg war. die Verbindung zu Gott. Und es schmerzte ihn. Warum wurde er von Gott verlassen, müssen wir uns heute fragen. Warum? Hier erfüllt sich die Schrift, die Prophetie. Jesus ertrug unsere Sünden und unsere Schuld, unsere Missetaten. Und Gott, er kann nicht dort sein, wo Sünde ist. Und er macht doch bei seinem Sohn keine Ausnahme. Also wenn du Sünde in dein Herzen trägst, wird Gott dich verlassen. Gott kann nicht da sein, wo Sünde ist. Jesus, er nahm unsere Sünden auf sich. Er war unschuldig, er war rein, unbefleckt. Jesus hat die Prophetie erfüllt dort am Kreuz. Denn er starb an einem Kreislaufkollaps. Er war gehorsam. Aber er tat dies für dich und für mich aus Liebe. Damit wir gerettet werden können. Ich freue mich, wie der Geist es geführt hat, dass Bruder Peter heute über das Warten der Gerechten gesprochen hat und uns auch diese Gruppe der Gerechten, diese Gruppe der Menschen, zu der wir uns auch heute zählen, gut beschrieben hat, was sie ausmacht. Aber wie wird man zu so einem Menschen? Wie wird man zu einem Gerechten? Man wird zu einem Gerechten, indem man dieses Werk hier, das Jesus vollbracht hat, annimmt. Indem, dass man zu diesem Kreuz kommt und Jesus die Sünden, die eigenen Sünden auflegt und Vergebung bittet. Jesus hat seinen Jüngern keinen Vorwurf gemacht. Nicht Judas, der ihn verraten hat. Nicht Petrus, der ihn verleugnet hat. Und er wird auch uns heute keinen Vorwurf machen. Wenn wir zu ihm kommen, wird er uns annehmen, so wie wir sind. Wir müssen nicht durch Taten versuchen, irgendwie selbstgerecht zu werden. Und daran wollen wir uns gleich erinnern, wenn wir das Abendmahl halten. Wir wollen daran gedenken, was Jesus für uns getan hat. Dass wir durch seine Wunden stark geworden sind. Stärker, als wir es selber je hätten sein können. Und ich möchte mit den Worten des Propheten Jesaja schließen. Ich lese uns aus dem Kapitel 53, den 5. Vers. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich danke dir für deine große Liebe zu uns. Danke für den Weg, den du gegangen bist, für den Leidensweg. Danke, dass du dich verwundet hast lassen und dich hast kreuzigen lassen dort am Kreuz, Herr, für uns, für unsere Sünden, für unsere Schuld. Danke, dass du gehorsam warst und dass du an unserer Stadt gestorben bist, Herr. Danke, dass du diesen Sieg mit uns teilen möchtest und dass wir auch heute daran gedenken wollen und können. Herr, bitte segne uns dabei. Segne uns beim Halten des Abendmahls, dass wir uns daran erinnern, Herr, was es alles gekostet hat, was es dich gekostet hat. Hilf, Herr, dass es uns immer wieder neu bewusst wird und dass wir erkennen, wie groß es ist, Herr. Herr, danke dir für dieses Werk und für deine Liebe zu uns und für deine Wunden, Herr, die uns stark machen. Danke, Herr, dass du auch heute möchtest, dass ein jeder Mensch dieses Werk in Anspruch nimmt. Du wartest auf die, die noch nicht gerecht sind, Herr, und möchtest ihnen vergeben. Herr, sei gnädig und errette noch so manch eine Seele. Herr, danke dir für die Gelegenheit, dass wir heute hier sein dürfen und dass wir dieses Mal halten dürfen. Bitte segne uns dabei. Amen.